da standen so Leute rum am Stehtisch und haben irgendwie sowas geknabbert und haben sich unterhalten und da lag die Frau da auf dem Boden und die haben sich gar nicht gestört, ja, und es war voll, also Eröffnungsveranstaltung eines Kongresses. Und da habe ich sie kurz angesprochen, dann nicht reagiert und habe gesagt, da ist eine Frau, die liegt da. Plötzlich verdreht sie die Augen und steht auf und sagt, ihr seid gemein.
Und wenn ihr erfahren wollt, was da eigentlich passiert ist, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Erzählt hat die Geschichte Professor Dr. Joachim Maurer. Er leitet das Schlafmedizinische Zentrum am Universitätsklinikum Mannheim. Und normalerweise ist man ja nur im Schlaflabor, wenn irgendwas mit der Nachtruhe so richtig, richtig schief läuft. Oder, wie in meinem Fall, wenn man für eine Podcastaufnahme unterwegs ist. Ich habe Joachim Maurer bei seiner Arbeit besucht und er hat mir unter anderem erklärt, was alles in einem Schlaflabor genau passiert. Und auch, warum wir bei einem Feuer aufwachen, aber nicht, wenn unser Bettnachbar müffelt. Außerdem hört ihr gleich noch die Schlafforscherin und Schlaftherapeutin Dr. Christine Blume. Sie ist von der Universität Basel. Von ihr erfahrt ihr, was beim Schlafen in unserem Körper passiert und wo genau unsere innere Uhr eigentlich steckt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten.
Ungefähr ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir. Die Zahl ist jetzt nicht ganz exakt, das ist nur ein grober Anhaltspunkt. Wir schlafen ja schließlich nicht jede Nacht gleich lang und auch im Laufe des Lebens ändert sich ja unser Schlafbedürfnis. Aber ich glaube, auch ohne eine wirklich ganz exakte Zahl zeigt das schon ganz gut. Ohne Schlaf geht einfach gar nichts. Im Körper passieren eine ganze Menge Dinge, während wir schlafen. Mehr dazu hört ihr später noch. Denn alles fängt ja erstmal damit an, dass wir müde werden. Fachleute sprechen dann davon, dass der sogenannte Schlafdruck zunimmt. Und der ist, vereinfacht gesagt, an unseren inneren Akku gekoppelt. Ihr alle kennt bestimmt das Gefühl, wenn dieser innere Akku so nach und nach zur Neige geht. Und dazu kommt dann noch, wir alle haben eine innere Uhr in uns. Und die sagt uns, jetzt ist Tag, sei wach. Oder sie sagt, okay, es wird langsam aber sicher dunkel, Zeit Richtung Bett zu gehen. Unsere innere Uhr, wo ist die eigentlich? Wer und was stellt das gute Stück? Die Schlafforscherin Christine Blume kennt die Antworten.
Also die innere Uhr ist eine Ansammlung von Zellen im Gehirn. Und genauer gesagt, es ist so eine reiskorngroße oder stecknadelkopfgroße Struktur im Gehirn und die kommen paarweise vor. Also wir haben zwei davon, nur einmal auf der linken und einmal in der rechten Gehirnhälfte. Und diese Struktur, die befindet sich in einer Gehirnregion, die wir den Hypothalamus nennen. Und dieses Kerngebiet, was wirklich der Sitz der inneren Uhr ist, das sind die sogenannten suprachiasmatischen Kerngebiete oder man liest häufig auch suprachiasmatische Nuklei, SCN abgekürzt. In diesen Zellen, da laufen Prozesse ab, die sich alle ungefähr 24 Stunden wiederholen und zwar unabhängig von äußeren Einflüssen. Also selbst wenn wir uns in eine Höhle begeben und keinen Kontakt zur Umwelt haben und auch vielleicht sogar noch ganz regelmäßig alle 2 Stunden Nahrung und Flüssigkeit zu uns nehmen, auch dann tickt die innere Uhr in ihrem Rhythmus weiter.
Es gibt mehrere Dinge, die das Ticken der inneren Uhr beeinflussen. Wichtig ist zum Beispiel, wann und wie regelmäßig wir essen. Das soziale Miteinander spielt auch eine Rolle. Also dazu gehören zum Beispiel Treffen mit unseren Freunden. Oder auch, wie viel ihr euch bewegt, auch das kann ein Faktor sein. Ein Taktgeber ist aber besonders wichtig, weil er so zuverlässig ist. Die Rede ist vom Licht und vom stetigen Wechsel von Tag und Nacht.
Von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang sind es immer ziemlich genau 24 Stunden. Und wir haben einerseits diese zentrale innere Uhr im Gehirn, im Hypothalamus, in diesen suprachiasmatischen Kerngebieten. Aber eigentlich ist es so, dass jede Zelle eine eigene kleine innere Uhr hat. Und man kann sich das ganz gut vorstellen. Die innere Uhr, die im Gehirn sitzt, die Hauptuhr quasi, das ist wie so eine Dirigentin, die alle anderen kleinen Uhren in den Organen und in den Zellen koordiniert, zusammenhält und damit eben dafür sorgt, dass bestimmte körperliche Prozesse wie beispielsweise auch die Körpertemperatur oder die Funktion der Nieren oder des Darms, die Darmtätigkeit, dass die eben koordiniert innerhalb dieser 24 Stunden des Tages auch ablaufen.
Wenn wir müde werden, dann passieren verschiedene Dinge im Körper gleichzeitig. An denen sind unter anderem zwei chemische Verbindungen beteiligt. Wir fangen an mit dem sogenannten Melatonin.
Melatonin ist das Hormon der Dunkelheit. Und die Ausschüttung dieses Botenstoffs, die beginnt bei eigentlich allen Menschen ungefähr so 2 bis 3 Stunden, bevor wir abends üblicherweise ins Bett gehen. Und die Ausschüttung dauert dann auch an für die Dauer der inneren biologischen Nacht, die eben durch die innere Uhr vorgegeben wird. Und insofern wird auch Melatonin und die Ausschüttung von Melatonin direkt durch die innere Uhr reguliert.
Und dann gibt es dann noch das sogenannte Adenosin. Das ist ein Stoffwechselprodukt unserer Nervenzellen. Also sobald die etwas tun, sprich ständig, sobald die etwas tun, entsteht dabei Adenosin. Und wir haben daher beim Wachsein nach und nach immer mehr davon im Körper. Wichtig für uns jetzt an dieser Stelle: Adenosin, das macht müde. Je mehr davon im Körper ist, desto höher wird der Schlafdruck. Gleichzeitig ist das Melatonin ein Indikator dafür, wie es gerade um die innere Uhr steht. Und beides zusammen, Adenosin und Melatonin, die brauchen wir zum Einschlafen. Die Schlafforscherin fasst das so zusammen.
Die interagieren. Und da sind wir eben wieder bei diesen zwei Prozessen. Also Schlafdruck, innerer Akku und innere Uhr. Und bei ausreichender Müdigkeit, also wenn der Akku leer genug ist, der Adenosinspiegel hoch genug, zum richtigen Zeitpunkt für die innere Uhr, dann schlafen wir gut ein.
Erstaunlich, oder? Ich meine, wie viele Dinge da zusammenspielen. Und dieses System, das funktioniert in der Regel auch ganz gut. Es gibt allerdings natürlich ein paar Ausnahmen. Beim Jetlag zum Beispiel. Wenn wir verreisen, dann kann bei einer großen Zeitverschiebung unsere innere Uhr einfach nicht mehr Schritt halten. Und?
Es gibt natürlich auch Erkrankungen, wo die innere Uhr ein bisschen anders tickt als bei Durchschnittspersonen. Das sind dann zum Beispiel ganz extreme Chronotypen. Also ich habe eine ganz extreme Präferenz für ein Schlaf-Wach-Fenster. Gibt es das wie ein verzögertes Schlafphasensyndrom. Das heißt, da beginnt die innere biologische Nacht erst sehr, sehr spät. Und die Betroffenen können dann manchmal erst um 2 oder sogar 3 Uhr überhaupt, oder werden sie überhaupt erst so müde, dass sie dann einschlafen können. Und da kann man sich leicht vorstellen, mit den gesellschaftlichen Rhythmen, die ja eben einen Arbeitsbeginn um 8 Uhr oder vielleicht 8.30 Uhr vorsehen, da kommt es einfach zu Konflikten und das bedingt dann häufig auch den Leidensdruck der Betroffenen.
Krankheiten und Schlaf. Diese Kombination bringt uns jetzt direkt zu Joachim Maurer. Er leitet ein Schlaflabor in Mannheim. Ihr habt ihn am Anfang schon mal kurz gehört. Ich habe ihn besucht, weil ich wissen wollte, was genau alles in einem solchen Labor passiert. Im Klinikum Mannheim im Schlaflabor angekommen. Da werde ich erst einmal echt nett empfangen. Und später hat mich dann Joachim Maurer durch die verschiedenen Räume geführt. Dabei konnte ich auch in ein paar von den Patientenzimmern so ein bisschen reinspickeln. Und ich habe gemerkt, oha, die sind ja gar nicht alle so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also im besten Fall ist ein Zimmer, in dem man schläft, ja so, dass es gemütlich ist, dass man sich wohlfühlt und auch gut schlafen kann. Solche Zimmer gibt es auch im Schlaflabor. Die könnt ihr euch vom Ambiente so ein bisschen wie ein Hotelzimmer vorstellen. Es geht aber auch anders. In einigen Patientenzimmern, da steht ein, ich sag mal, typisches Krankenhausbett. Und alles sieht sehr, sehr praktisch aus. Es gibt zum Beispiel einen Klostuhl. Nicht wirklich gemütlich also, aber sehr sinnvoll. Denn hier können Patientinnen und Patienten übernachten, die irgendwie körperlich beeinträchtigt oder krank sind. Egal nun, in welchem Zimmer man schläft, in beiden Fällen bekommen die Fachleute vom Schlaflaborteam alles mit, was dabei passiert. Und dabei geht es jetzt nicht nur um so offensichtliche Sachen wie zum Beispiel Schnarchen. Die Patientinnen und Patienten, die werden vor dem Zubettgehen nämlich überall verkabelt. Überall werden Elektroden an sie geklebt. Und mit Hilfe dieser können die Fachleute dann später checken, was im Körper beim Schlafen passiert. Zum Beispiel, ob alles mit dem Blutgas in Ordnung ist.
Blutgase sind im Prinzip die Gasbläschen, die im Blut gelöst sind, so wie in einer Sprudelflasche. Ja, und wir haben im Blut Sauerstoffbläschen, so klein, dass wir sie mit dem bloßen Auge nicht sehen können, Kohlendioxidbläschen. Und nur diese Gasbläschen, die können in die Zellen und können dann den Sauerstoff in Energie umwandeln, damit wir denken, laufen, sprechen und so weiter können. Und das Kohlendioxid wird als Gasbläschen von den Zellen ins Blut wieder abgegeben. Und die Blutkörperchen, die transportieren den Sauerstoff nur. Und in den kleinen Haargefäßen muss dann der Sauerstoff aus den Blutkörperchen raus und von dort dann in die Zellen rein diffundieren, wie wir sagen, also da so hinfließen.
Die Frage, wie viele Sauerstoffbläschen im Blut stecken, die kann aus medizinischer Sicht sehr wichtig sein. Mit der Blutgasanalyse kann das Team vom Schlaflabor die entsprechenden Werte messen, aber muss das unbedingt beim Schlafen passieren?
Wenn ich lungenkrank bin, dann zeigen sich viele Störungen oder viele Auffälligkeiten als allererstes im Schlaf, nicht im Wachzustand. Und wenn die dann irgendwo untersucht werden und man sagt, ja, am Tag ist alles doch noch normal, dann sieht man das nicht. Wenn man dann aber nachts schaut, dann sieht man, dass dort schon Veränderungen sind, dass sie zum Beispiel ihr Kohlendioxid nicht loswerden, dann immer mehr Kohlendioxid im Blut haben. Und das macht dann Kopfschmerzen zum Beispiel und ist nicht so gut für das Herz. Also deswegen Blutgasanalyse.
Okay, abgesehen vom Blutgas, was lässt sich im Schlaflabor noch so alles messen?
Was wir alles messen, ist im Prinzip nach oben offen. Wir können alles messen, was irgendwie an einem Menschen quasi während des Schlafes angeklebt werden kann oder verbunden werden kann. Was wir üblicherweise messen in einer sogenannten Standard-Polysomnographie, Polyphil-Somnoschlafgraphie aufzeichnen, also viele Dinge im Schlaf aufzeichnen. Das sind auf jeden Fall die Hirnaktivität. Ist das Gehirn gerade aktiv oder eher in Ruhe? Bewegen sich die Augen schnell, langsam oder gar nicht? Dann die Muskelspannung. Sind die Muskeln eher angespannt oder nicht?
Hier hake ich mal kurz ein. Das mit der Muskelspannung und der Gehirnaktivität und wie sehr sich die Augen bewegen, das ist wichtig, um zu wissen, in welcher Schlafphase gerade jemand ist. Es gibt 4 verschiedene Phasen, die wir mehrmals pro Nacht durchmachen. Wenn jemand gut schläft, dann folgen die Phasen in der immer gleichen Reihenfolge und vor allen Dingen oft genug aufeinander. Wenn hier was schief läuft, dann kann es sein, dass sich die Patienten zum Beispiel total erschöpft fühlen, obwohl sie eigentlich viele Stunden geschlafen haben. Wenn sie dabei aber zum Beispiel nicht die Tiefschlafphase, den sogenannten REM-Schlaf, erreichen, dann erholen sie sich auch nicht. Den Tiefschlaf kann das Team vom Labor daran erkennen, dass sich in dieser Phase die Augen hinter den geschlossenen Lidern ganz viel hin und her bewegen. Außerdem sind die Muskeln komplett entspannt. Denn im Tiefschlaf träumen wir besonders intensiv und oft auch ziemlich absurde Sachen. Wenn unsere Muskeln dann nicht entspannt wären in dem Moment, dann würden wir uns passend zum jeweiligen Traum bewegen. Ja, ich sag mal so, Unfälle vorprogrammiert. So. Das als kurzen Einschub. Jetzt geht's weiter mit Joachim Maurer.
Und dann messen wir natürlich noch die Atmung. Wir messen die Geräusche, also ob jemand vielleicht dann komische Geräusche macht, schnarcht oder so pfeifende Geräusche macht oder was auch immer. Da gibt's auch ein paar Unterscheidungskriterien. Messen in Verbindung mit der Atmung dann auch die Bewegung von Brust und Bauch. Also wenn ich gleichmäßig atme, dann bewegen sich Brust und Bauch gleichmäßig. Und wenn ich eben mit Anstrengung atme, weil ich so fest schnarche, dass ich kaum Luft bekomme, dann fangen Brust und Bauch an so zu pendeln. Also wenn der Bauch reingeht, geht die Brust raus und umgekehrt. Und das kann man natürlich dann sehen, wenn ich das aufzeichne, wie die sich bewegen. Dann haben wir die Körperlage, haben aber auch so Dinge wie, wenn die Atmung normal ist, dann habe ich auch gute Sauerstoffwerte, üblicherweise. Aber wenn der Sauerstoff absinkt, will ich das ja sehen. Ja, und je nachdem, wie das Muster ist dieser Sauerstoffveränderungen, kann ich auch wieder rückschließen, welche Störung ist da. Wichtig, was macht das Herz? Und Sie können theoretisch alles messen, ja. Aber das wäre so für die Routine, das, was man braucht. Und damit können Sie eigentlich fast alles schon erkennen.
Und abseits der Routineuntersuchungen gibt es ja noch? Genau, die Forschung. Bei einem Projekt, bei dem auch Joachim Maurer mitgemacht hat, da ging es um die Frage, riechen wir etwas, wenn wir schlafen?
Ja, wir riechen im Schlaf, aber ein übler Geruch weckt uns nicht auf. Was uns aufweckt, sind Riechreizstoffe, also wenn es gefährlich wird. Also heiß, Brandgeruch, Säure. Das ist nämlich nicht ein Riechstoff, sondern das ist etwas, was unsere Schmerzfasern in der Schleimhaut reizt. Das ist nicht etwas, was jetzt so wie Vanille oder Stinkbombe oder Rosenduft allein unsere Riechfasern reizt, sondern es sind Schmerzfasern, die auch zum Beispiel auf der Haut das Gefühl im Gesicht vermitteln. Der gleiche Nerv, der geht auch in die Nase mit seinen Enden rein. Und damit wir unterscheiden können, das ist jetzt nur mein Bettnachbar, neben dem ich immer liegen muss. Und der hat halt so ein bisschen sich mal nicht immer so gut gewaschen in der Höhle früher. Das muss man aushalten können, ohne dass man ständig geweckt wird. Und von so Gerüchen werden wir nicht geweckt. Aber wenn es dann gefährlich wird, weil es brennt zum Beispiel, dann muss ich das mitkriegen, Alarm geben und dann können wir dem Feuer entfliehen.
Wobei die Faustregel gilt, je intensiver diese Reizstoffe, wie zum Beispiel der Geruch von Säure oder Rauch, desto schneller werden wir auch wach. Kommen wir mal vom Forschungsprojekt zurück zum Alltag im Schlaflabor. Wir gehen vom Schlafraum ein paar Schritte weiter und kommen zum Überwachungsraum. Was mir hier sofort auffällt, an der Wand hängen 4 riesengroße Monitore. Darauf ist im Moment, als ich dort bin, nichts zu sehen, weil es ist ja mitten am Tag, niemand schläft. Das Team schaut deswegen auch weniger auf die Monitore, sondern erledigt ganz einfach organisatorische Sachen. Wenn es aber irgendwann Zeit fürs Bett ist, dann kann das Schlaflaborteam über diese großen Monitore verfolgen, was genau in den Patientenzimmern vor sich geht. Drehen sich die Leute viel? Bleiben sie immer in einer Position? Liegen sie auf dem Bauch, auf der Seite, auf dem Rücken? Über die Monitore kann das Team aber auch checken, wie es um die Messwerte steht. Ihr erinnert euch, die Patienten und Patientinnen, die werden ja vor dem Schlafen extra verkabelt.
Den Ton muss man ausschalten, wenn alle schnarchen, dann wird es ein bisschen unerträglich. Also deswegen kann man den bei Bedarf einschalten. Und man sieht halt eben sowohl die Körperfunktionen, Atmung, ob sie auf dem Rücken liegen, auf der Seite, die Herzaktion, ob sie schnarchen, ja oder nein. Und über den Weg können wir auch dann Therapien steuern. Also mit bestimmten Geräten, Beatmungsgeräte, können wir dann zum Beispiel Therapien in ihren Drücken verändern und damit dann die Atmung beeinflussen, damit es eben eine regelmäßige Atmung gibt und eine ausreichend tiefe Atmung. Und da unten stehen dann noch Bildschirme und da kann jeder Mitarbeiter dann tags oder nachts bestimmte Messungen sich quasi da unten nochmal gezielt angucken, weil das kann man ja da oben nicht machen. Da kriegt man Genickstarre, also ist das eher so für einen Überblick, ob alles noch läuft.
Die Menschen, die ins Schlaflabor kommen, haben die unterschiedlichsten Gründe dafür. Vielleicht denkt ihr jetzt sofort an ein nerviges Schnarchen. Ja, das wäre ein guter Grund, stimme ich euch zu. Manche Leute atmen auch zwischendrin im Schlaf nicht. Das wäre noch ein wirklich guter Grund, um sich mal durchchecken zu lassen. Aber manchmal ist es auch nicht ganz so offensichtlich. Man kann nicht sofort den Finger drauf legen und sagen, aha, hier ist also mein Problem. Sondern die Symptome, die sind eher vage. Man ist zum Beispiel tagsüber ständig erschöpft, schläfrig, irgendwie fehlt die ganze Energie. Dann kann es sein, dass der Schlafrhythmus irgendwie durcheinander geraten ist, dass vielleicht seelische Belastungen einen so richtig auslaugen oder das Problem liegt noch wo ganz anders. Je ungenauer die Symptome, desto mehr ist das Ganze die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Dann kann es manchmal sein, dass Begleitsymptome den entscheidenden Hinweis liefern.
Also es gibt halt Konstellationen, bei denen Erkrankungen sich dann noch in Dingen zeigen, wie, dass ich halt am Tage einschlafe oder eben nicht. Ich bin zwar hundemüde, aber ich kann nicht einschlafen. Oder ich schlafe ein und muss schlafen, sonst geht's nicht mehr. Oder bei einer Erkrankung, wenn die Leute lachen müssen, kann es passieren, dass denen die Muskeln versagen. Und ich war mal auf einem Kongress und bei der Eröffnungsveranstaltung abends lag plötzlich eine Frau auf dem Boden. Ich denke, geht's dir nicht gut? Und da standen so Leute rum am Stehtisch und haben irgendwie sowas geknabbert und haben sich unterhalten und da lag die Frau da auf dem Boden und die haben sich gar nicht gestört, ja. Und es war voll, also Eröffnungsveranstaltung eines Kongresses. Und da habe ich sie kurz angesprochen, dann nicht reagiert und habe gesagt, da ist eine Frau, die liegt da. Plötzlich verdreht sie die Augen und steht auf und sagt, ihr seid gemein. Und dann hatte die eine Erkrankung, die heißt Narkolepsie, bei der man eben, wenn man starke Emotionen verspürt, plötzlich keine Kraft mehr haben kann. Und die ist dann hingefallen, ohne sich zu verletzen, weil die haben Witze sich erzählt und haben sich einen Spaß draus gemacht aus der Selbsthilfegruppe, wer zuerst nicht mehr stehen kann. Ja, und haben dann Witze gemacht und dann sie hat verloren, weil sie hat dann plötzlich keine Kraft mehr und lag auf dem Boden und dann kann es so eine halbe Minute gehen oder eine Minute. Und ich kam gerade in dem Moment, als sie wohl kurz zuvor den Witz erzählt hatten und sie zu Boden ging. Also es gibt ganz viele Begleitsymptome, wo man jetzt nicht denken würde, dass das was mit Schlafen zu tun hat. die wir dann aber abfragen müssen. Das erzählen einem die Leute manchmal, weil das schon schräg ist, sowas, ne? Aber manchmal auch nicht. Aber der Klassiker ist halt eben, ich fühle mich irgendwie, ich schlafe zu viel, ich schlafe zu wenig, ich fühle mich nicht ausgeschlafen. Oder es werden Dinge während des Schlafes berichtet. Also irgendwas Komisches. Schlafwandeln, Albträume, man schreit nachts rum, beim Ausatmen macht man Geräusche, Stöhnen im Schlaf, so über eine halbe Minute, zwei Minuten, ja, wo man die ganze Zeit so ein Geräusch von sich gibt. Das sind dann manchmal Dinge, die die Angehörigen oder die Patienten selbst dazu bringen, dass sie erscheinen.
Wenn man so 2-3 Monate am Stück wirklich schlecht schläft, also ich meine so schlecht, dass es im Alltag ein echtes Problem ist, aber es keinen ersichtlichen Grund dafür gibt, dann rät Joachim Maurer dazu, sollte man doch mal mit einem Arzt oder einer Ärztin darüber sprechen. Es gibt jede Menge Studien darüber, was in uns passiert, wenn wir wenig bzw. schlecht schlafen. Und die Ergebnisse, die klingen echt zum Teil richtig krass dramatisch. Der Stoffwechsel kann durcheinander kommen. Wir nehmen zu, wir werden auf Dauer krank, das Gehirn altert und, und. Muss ich mir also jetzt ab sofort Sorgen machen, wenn es mit dem Schlaf nicht klappt? Diese Frage habe ich gleich beiden Fachleuten gestellt, Joachim Maurer und Christine Blume. Hier kommt Antwort 1.
Das Schlimmste, was eben dabei passiert, ist, dass die Menschen sich wahnsinnig unter Druck setzen und sich selber sagen, oh, ich muss doch jetzt so viele Stunden schlafen. Es gibt keine absolute Zeit, die für jeden gilt, sondern es gibt eine individuelle Schlafdauer, die bei jedem von uns ein bisschen anders ist und die natürlich irgendwo in einem gewissen Bereich schwankt. Und die Frage, wie viel man jetzt schlafen muss, die hat man eigentlich damit zu beantworten, dass man sagt, so viel, dass du morgens erwachst und dich frisch fühlst, ausgeschlafen fühlst und tagsüber ausgeschlafen bleibst und dass du das tun kannst, was du eigentlich tun möchtest. Also die Sorge, wenn ich lange zu wenig schlafe, ist oftmals unberechtigt, weil einfach die Schlafmenge gar nicht so schlimm ist, sondern weil eher man denkt, man müsste mehr schlafen. Aber wenn man es tut, ja, dann sollte man eigentlich was dran ändern. Am besten funktioniert Schlaftraining, kognitive Verhaltenstherapie, Insomnie, also verschiedene Module, die auf Dauer auch ganz gut eingesetzt werden können, die man lernen kann, wo man angeleitet wird, wie ich besser entspannen kann, zur Ruhe kommen kann und dann am Abend besser einschlafen kann. Oder wenn ich nachts aufwache, nicht eine Stunde wach liege, sondern vielleicht nur 10, 20 Minuten. Und auch nur dann im Bett bin, wenn ich schlafe und nicht mich im Bett rumwälze.
Und Antwort Nummer 2?
Also ich glaube, was man verstehen muss, ist, Schlaf ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Es gibt doch ganz viele andere. Und natürlich kann man sagen, wenn man nicht ausreichend schläft oder schlecht schläft, dann profitiert man möglicherweise weniger von diesen gesundheitsfördernden Prozessen, die im Schlaf ablaufen. Man muss dazu aber auch sagen, das sind natürlich Studienergebnisse, aber Studien lassen sich nie auf den Einzelfall anwenden. Also im Einzelfall wird man nie herausfinden, und das ist vielleicht auch gut so, welchen Anteil der Schlaf an all diesen Faktoren und Erkrankungen hat oder hatte.
Aber ganz klar und verständlich, wer mit Schlafproblemen zum Arzt geht, macht sich natürlich Sorgen um die Gesundheit. Und ganz ausschließen kann man auch nicht, dass schlechter Schlaf sich da bemerkbar macht. Aber hilfreich sind Sorgen nicht, sagt Christine Blume. Im Gegenteil, wer sich ständig Gedanken macht, der kann erst recht nicht gut schlafen. Und deswegen ist der Perspektivwechsel ganz wichtig, sagt sie. Man kann lernen, wieder gut zu schlafen. Und wer sich mehr auf die Frage konzentriert, was er selbst machen kann, anstatt über Krankheiten nachzudenken, der hat schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Die Sache mit dem Perspektivwechsel, die machen wir jetzt auch mal, denn von außen betrachtet tut sich ja nicht viel, wenn wir schlafen. Tatsächlich ist unser Körper aber sehr beschäftigt in der Zeit. Kleine Schäden zum Beispiel an den Muskelzellen werden repariert, Nervenzellen können sich erholen. Und es passiert noch mehr. Vorhin ist ja das Stichwort Adenosin gefallen. Diese chemische Verbindung, die automatisch entsteht, wenn unsere Nervenzellen etwas tun, eine Art Stoffwechselprodukt. Und das Adenosin, das sammelt sich im Wachzustand immer mehr im Gehirn an und im Schlaf schließlich wird es dann ausgeschwemmt. Das Gehirn wird quasi durchgefegt, könnte man sagen. Gleichzeitig geht es aber auch ans Aufräumen, denn das, was am Tag passiert ist, das hinterlässt bei uns Spuren im Gehirn und diese werden dann im Schlaf im Gedächtnis verankert. Sozusagen abgespeichert. Und auf diese Weise ist der Kurzzeitspeicher im Gehirn am nächsten Tag wieder frisch und bereit für neue Eindrücke. Oder anders gesagt, mit zu wenig Schlaf können wir uns schlechter an das erinnern, was wir erlebt haben.
Man könnte all diese Prozesse vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassen, so unter Housekeeping. Und vielleicht gar nicht so nur mit so einem Aufräumfokus, sondern in der IT-Branche gibt es auch dieses Housekeeping als so routinemäßig ablaufende Prozesse, um sicherzustellen, dass alles normal und gut funktioniert. Und dafür ist der Schlaf zuständig.
Und das betrifft sogar das Immunsystem. Hier werden im Schlaf Entzündungen gestoppt, das Immunsystem kann sich von den Anstrengungen des Tages erholen und das ist immer noch nicht alles.
Auf der Ebene des Immunsystems ist ganz spannend, sieht man auch eine Art Gedächtnisbildung. Man weiß zum Beispiel aus Studien, dass eine Impfung besser wirkt, also mehr Antikörper gebildet werden, wenn man danach schläft, im Vergleich dazu, wenn man also in dieser Studie hat man dann einfach Probandinnen und Probanden eine Nacht lang wach gehalten und man hat sogar ein Jahr später noch gesehen, dass das Immunsystem besser gelernt hatte. Es gab also eine bessere Reaktion auf diese Impfung, wenn die Probanden danach geschlafen hatten.
Schlaf und Wachsein. Das sind zwei Seiten einer Medaille und damit der Wechsel von der einen auf die andere Seite gut klappt, dafür brauchen wir unsere innere Uhr. Auf diese besondere Struktur im Gehirn, die ganz wesentlich bei der Frage ist, wann wir müde werden, auf diese Struktur schauen wir jetzt mal im Detail. Denn Christine Blume war an einem Forschungsprojekt beteiligt, bei dem es um die Frage ging, ob die Lichtfarbe Einfluss auf die innere Uhr und damit auch auf unseren Schlaf hat. Und wenn es um die Wahrnehmung von Licht und Lichtfarben geht, dann sind natürlich erst einmal unsere Augen gefragt. In der Netzhaut im Auge gibt es verschiedene Zelltypen, die wir zum Sehen brauchen, die Stäbchen und die Zapfen. Die Stäbchen braucht ihr im Dämmerlicht. Mit denen nehmt ihr Grautöne wahr, aber ihr könnt damit kaum Details erkennen. Wenn es dagegen genug Licht gibt, dann seht ihr Farben. Ihr erkennt Einzelheiten, Bewegungen könnt ihr auch besser erkennen natürlich bei genug Licht. Dafür sind dann wiederum die Zapfen zuständig. Und jetzt gibt es noch einen dritten Zelltypus in der Netzhaut. Das sind die sogenannten Ganglienzellen.
Und mit denen sehen wir keine Farben. Überhaupt sind die für das Sehen und für das Entstehen von Bildern in unserem Kopf nicht wichtig. Aber sie sind eben sehr wichtig dafür, dass unsere innere Uhr mit dem Tag-Nacht-Rhythmus der Erde in Einklang bleibt. Und ich nenne sie deshalb manchmal auch gerne so die VIP-Zellen für unsere innere Uhr.
Von den Ganglienzellen ist schon länger bekannt, dass sie mit der inneren Uhr zusammenhängen. Christine Blume und das Forschungsteam wollten nun aber bei ihrer Studie wissen, ob die Zapfen und damit die Lichtfarbe auch einen Einfluss auf die innere Uhr haben. Und um das herauszufinden, hat das Team Folgendes gemacht.
Dazu haben wir eben Probandinnen und Probanden zu uns ins Schlaflabor eingeladen. Die kamen insgesamt dreimal und haben die einem Licht ausgesetzt. Und es sah einmal gelblich aus, einmal sah es bläulich aus und einmal war es weiß.
Und heraus kam, die Lichtfarbe macht keinen Unterschied, bedeutet, die Zapfen, die uns erlauben, Farben zu sehen, die spielen vermutlich keine Rolle für die innere Uhr. Heißt auch natürlich, es müssen andere Zellen ausschlaggebend sein. Und an der Stelle, da kommen wir jetzt wieder zurück zu den Ganglienzellen. Für die war die Lichtfarbe nämlich vollkommen egal. Ob blau, weiß, gelb, die haben immer gleichermaßen auf das Licht reagiert. Heißt, die Ganglienzellen sind das entscheidende Bindeglied zwischen dem Licht und unserer inneren Uhr. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht sowas wie,
Moment mal. Also ich habe jetzt schon oft gehört, dass das blaue Handylicht dafür sorgt, dass man schlechter einschläft. Dann ist die Lichtfarbe nämlich doch wichtig.
Ja, das ist ein berechtigter Einwand. Der ist mir auch eingefallen und deswegen habe ich da einfach mal nachgehakt.
Also das Problem ist eigentlich nur ein sprachliches. Denn das, was wir als blaues Licht bezeichnen, damit meinen wir eigentlich kurzwellige Lichtanteile. Und diese Ganglienzellen, die eben so besonders wichtig sind für die innere Uhr, die interessieren sich eben nicht für die Farbe, die interessieren sich nur für die Wellenlängen. Wenn wir jetzt ausschließlich diese kurzen Wellenlängen präsentieren, dann sieht das Licht auch tatsächlich blau aus. Allerdings ist Licht ja immer eine Mischung von verschiedenen Wellenlängen. Also weißes Licht beinhaltet eigentlich alle Farben. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man eben zum Beispiel auch ein weißes Licht herstellt, das einen hohen kurzwelligen Anteil hat und damit stark auf unsere Ganglienzellen, stark auf die innere Uhr wirkt. Man könnte aber auch ein weißes Licht herstellen, was rein optisch davon nicht zu unterscheiden ist, es aber wenig von diesem kurzwelligen Licht beinhaltet. Wir können einem Licht eigentlich nicht ansehen, ob es wenig oder viel kurzwellige Lichtanteile beinhaltet. Und jetzt ist es so, dass bei Computerbildschirmen oder auch Handybildschirmen, dass die eben relativ viel von diesem kurzwelligen Anteil beinhalten. Oder wir sagen eben manchmal auch blau, obwohl das Handy jetzt auch nicht blau aussieht, wenn wir da reinschauen. Und da weiß man einfach aus Studien, auch wenn diese Effekte häufig eher klein sind, dass das eine Wirkung auf die innere Uhr haben kann, dass das dazu führen kann, dass wir zum Beispiel am Abend nicht so viel Melatonin produzieren, was eben ein Hormon ist, was den Körper auf den Schlaf vorbereitet und auch am Abend müde macht. Das könnte natürlich eine Wirkung auf den Schlaf haben. Oder man merkt auch, die Leute werden insgesamt nicht so müde oder schlafen vielleicht auch nicht so schnell ein.
Wie so oft also. Missverständnisse kommen dann auf, wenn man die Alltagssprache mit der Wissenschaftssprache vermischt. Auf die Wellenlänge des Lichts kommt's an und nicht, wie es aussieht. Aber jetzt mal abgesehen davon, wie klein oder groß der Anteil an kurzwelligem Licht bei meinem Handybildschirm ist, wenn ich einen Beitrag nach dem anderen auf Social Media mir anschaue, ja, dann hält das halt auch einfach wach. Unser Gehirn, das mag ganz prinzipiell einfach Neuigkeiten. Und wenn es die im Minutentakt bekommt, vielleicht sogar im Sekundentakt, dann bleiben wir einfach am Bildschirm hängen, statt ins Bett zu gehen. Jetzt haben wir in dieser Folge unheimlich viel über Schlafen gesprochen, Schlafprobleme, Krankheiten, Forschung. Höchste Zeit, sich von all diesen Infos etwas zu erholen, oder? Genau. Und deswegen ist die letzte Frage in dieser Folge: Was sind Ihre Top 3 Einschlaftipps, Frau Blume?
Also ich rate immer dazu, erst ins Bett zu gehen, wenn man müde ist. Denn wenn man nicht müde ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es mit dem Schlafen nicht so gut klappt. Mein zweiter Tipp ist mal zu überprüfen, ob die Füße warm sind. Denn das ist so, dass wir mit kalten Füßen einfach nicht so gut einschlafen können. Das hat auch einen biologischen Hintergrund. Und zwar muss unsere Körpertemperatur am Abend absinken, damit wir gut einschlafen können. Und das passiert einerseits darüber, dass zentral quasi die Temperatur runterreguliert wird, also so wie man im Heizkörper einfach das Thermostat runterdreht. Aber zusätzlich geben wir auch noch Wärme ab. Und das passiert insbesondere über die Hände und Füße, denn die Gefäße, die wir da haben, die Blutgefäße so nah an der Oberfläche, ganz fein verzweigt, sind ideal dafür geeignet, Wärme abzugeben. Oder man könnte sagen, wir reißen einfach zusätzlich zum Thermostat runterdrehen noch das Fenster auf. Und wenn jetzt aber die Füße kalt sind, dann sind eben diese Gefäße nicht weit gestellt, sondern die sind zusammengezogen, die sind eng und das behindert die Wärmeabgabe. Denn ich meine, wie möchte man aus kalten Füßen auch noch Wärme abgeben? Das führt einfach dann dazu, dass man nicht so gut einschlafen kann. Abhilfe schaffen dann natürlich irgendwie Wollsocken oder einfach eine Wärmflasche. Ein dritter Tipp ist auch noch, häufig halten uns am Abend unsere Gedanken vom Einschlafen ab oder manchmal auch in der Nacht. Man erlebt dann so kreisende Gedanken, kommt vom Hundertsten ins Tausendste, macht sich Sorgen, ja, und man kann die einfach nicht so richtig loslassen. Und was ich da ganz gerne mache, ist, ich stelle mir vor, ich schaue auf einen Fluss und da schwimmen bunte Blätter, so wie im Herbst drauf. Und jeder Gedanke, der jetzt so kommt, den nehme ich und setze ihn auf ein Blatt und lasse ihn aber dann auch davon schwimmen. Und das führt dazu, dass man ja diese Gedanken einfach auch verabschieden kann und verhindert so ein bisschen, dass ein Gedanke, wenn ich ihn festhalte, immer wieder neue Gedanken nach sich zieht.
Mehr Antworten? In der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.